Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Wir waren wie Brüder, so heißt der erste Roman des Taz-Redakteurs Daniel Schulz. Das Buch erzählt von den Baseballschlägerjahren, den 90er Jahren in Ostdeutschland. Und Daniel Schulz, der sieht auch im Westen verwandte Geschichten aus dieser Zeit.
Die 90er sind ohnehin ein Thema, auch aus ganz anderen Richtungen. Also wenn wir zum Beispiel mal gucken, Enger Miyagubi Farah, Ministerium der Träume, ist so ein Roman, beschäftigt sich mit den 90ern im Westdeutschland, in Norddeutschland da. Fatma Aydemir, Jins, ist ein Roman, der im März rauskommt. Da geht es auch um die 90er, und zwar mit türkischen und kurdischen Perspektiven. Also ich glaube, es gibt einfach erstens so eine Gewalt, die in dieser Zeit präsent war.
Und eben nicht nur im Osten, wie Ihre Beispiele gerade zeigen.
Genau, also ne, auch durchaus in Westdeutschland. Es ist einfach eine Zeit, die erzählt werden will.
Daniel Schulz über seinen Roman Wir waren wie Brüder reden wir hier in 20 Minuten etwa. Jetzt stellen wir hier zwei engagierte Verlegerinnen vor, die beide Grund zum Feiern haben. Ihre Verlage werden gerade 25 Jahre alt bzw. 10 Jahre alt. Das ist einmal Britta Jürgs mit ihrem Aviva Verlag, den gibt es seit 25 Jahren, und Christiane Frohmann mit ihrem 10-jährigen Frohmann Verlag. Seien Sie beide herzlich willkommen. Hallo.
Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo. Ich würde mit Ihnen gerne erstmal den Ist-es-typisch-Test machen. Also fragen, sind denn die Bücher, die Sie zuerst präsentieren auf der Startseite Ihrer Verlags-Homepages, sind die denn typisch für Ihren Verlag? Britta Jürgs, ich fange mal bei Ihnen an. Auf der Seite von Aviva stößt man zuerst auf Aphra Behn. Das ist eine englische Schriftstellerin aus dem 17. Jahrhundert. Sind deren Bücher denn typisch für Ihr Programm?
Ja und nein. Typisch ist, dass es sich um eine Autorin handelt, die zu ihrer Zeit im 17. Jahrhundert total berühmt war und jetzt aber vor allem hierzulande ziemlich vergessen ist. Das ist eben so eine Wiederentdeckung. Damit ist es ganz typisch. Das ist eine zum größten Teil eine Neuübersetzung. Also Erstübersetzung und Neuübersetzung von Tobias Schwarz. Was nicht so typisch ist, ist das 17. Jahrhundert. Das ist Neuland, denn sehr viel Entdeckungen im Aviva Verlag sind so aus den 20er, 30er Jahren. Aber diese als Neuentdeckung ist es typisch.
Genau, Entdeckung, wichtiges Stichwort für Ihren Verlag, kommen wir noch drauf zurück. Christiane Frohmann, wenn man bei Ihnen jetzt auf die Homepage des Frohmann Verlages schaut, stößt mal als erstes auf das Buch Warum heißt es Traum und nicht Memory Schaum? Titel ist schon mal toll. Da müssen Sie erstmal erklären, was das für ein Buch ist überhaupt.
Also typisch auch ja und nein, genau wie Britta Jürgs das für ihren Titel genannt hat. Typisch insofern, dass es genuin digitale kleine Formen sind. Also ein bisschen sowas wie ein Neuaufleben dessen, was früher unter Aphorismen gelaufen ist, aber was nicht eins zu eins mit Aphorismen jetzt beschrieben ist. Das wiederum etwas weiter aufbereitet, um es in Buchform zu veröffentlichen, weil einfach digitalen Content aus dem Netz rauszukopieren und auf Buchseiten zu drucken, finde ich anspruchslos und uninteressant. Untypisch insofern, als die beiden Autoren weiße Cis-Männer sind, wie man heutzutage sagt. Also da ich ja auch auch wenn das kein Marketing-Thema für mich ist, ein sehr vielfältiges Programm habe, wäre das eher untypisch. Aber dass es so ein bisschen sprachfreudiger Titel ist, der direkt aus dem Internet kommt, aber sozusagen in den Grenzen eines Verlags nochmal ganz neu gedacht ist, das ist sehr typisch.
Da haben Sie auch ein anderes Thema angesprochen, was Sie beide auch verbindet. Sie verlegen beide besonders viele oder beim Aviva Verlag auch ausschließlich Bücher von Frauen. Frau Jürgs, warum machen Sie das so?
Da gibt es so viele Entdeckungen, so viele tolle Autorinnen, die bisher die andere Verlage nicht verlegen. Deswegen habe ich mich darauf spezialisiert. Es gibt auch durchaus es gibt so ein, zwei Ausnahmen auch in meinem Verlag. Wie Sie ja auch bei Aphra Behn schon hörten, es gibt dann durchaus auch Herausgeber und Übersetzer, aber inhaltlich sind es Frauen, weil da so viel Nachholbedarf ist und weil andere das doch etwas zu sehr vernachlässigen, für mein Gefühl.
Und Frau Frohmann, liegt es bei Ihnen auch am Nachholbedarf oder noch an was anderem?
Bei mir ist es eher ein Effekt aus meinem verlegerischen Prinzip, was so ein bisschen eine Umkehrung zu dem ist, wie das früher oder bei den meisten auch heute noch gemacht wird. Ich lasse mir halt keine Manuskripte schicken, sondern beobachte eigentlich die literarische Produktion, wie sie im Netz passiert, in der sogenannten digitalischen Publishing-Sphäre, wie Annette Gilbert das nennt, und spreche dann selbst Leute an und sage, ich hätte gerne bestimmte Inhalte von euch, um sie nochmal anders als Buch herauszubringen. Oder ich sehe da ein interessantes Thema, magst du dazu nicht mehr schreiben? Und im Emergenzeffekt würde ich das nennen, weil ich eben nicht am Anfang sage, ich will vor allem Autorinnen verlegen, sondern weil einfach viele der neuen Literatur, die mich persönlich interessiert und die ich gerne verlegen möchte, dann einfach von Autorinnen ist.
Da sieht man auch schon mal, dass Sie offenbar anders Bücher machen als die meisten anderen Verlage, so wie Sie das gerade beschrieben haben, dass Sie im Netz Ausschau halten nach Autorinnen und Themen und dann Ihre Bücher quasi bestellen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, kann man durchaus so sagen. Also wenn AutorInnen schon bei mir verlegt haben, können die sich schon mit einer neuen Idee auch an mich wenden. Aber üblicherweise habe ich erstmal so eine Abwimmel-Formulierung auf der Verlagsseite, dass man mir halt nicht im klassischen Sinne Manuskripte schickt.
Und Frau Jürgs, wie ist das bei Ihnen mit Ihren Entdeckungen? Eben nicht aus dem Netz, logischerweise, 17. Jahrhundert und so. Ja. Wie kommen Sie zu Ihren Entdeckungen?
Na, das ist auch über ein Netzwerk an sehr vielen Menschen um den Verlag herum, Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler, viele, also auch über Entdeckungen von mir selbst, die ich selbst irgendwo gemacht habe, wieder Entdeckungen über Bücher, sehr oft Entdeckungen über Bücher, dass ich tolle Autoren auch und Autorinnen entdecke und darüber wieder sehe, ja, die schreiben über die und die und die kenne ich gar nicht, da muss ich was lesen. Also es ist trotzdem sehr viel Tipps und eigene Leseeindrücke, die da in das Verlagsprogramm dann reinkommen. Und natürlich auch über das Netzwerk von Autorinnen, die wieder ihre neuen Projekte mir eben auch vorschlagen und anbieten.
Und wenn Sie jetzt so im speziellen Raum unterwegs sind, Ideen verwirklichen, die viele andere Verlage nicht aufgreifen. Ist das dann etwas, was immer mal gerade so funktioniert oder gibt es da auch richtige Erfolge manchmal darunter, Frau Frohmann? Wie ist das bei Ihnen?
Also ich denke mal, im Vergleich zu einem Verlag, der von vornherein marketinggetrieben arbeitet, sind das relative Erfolge. Für mich ist ein Erfolg, wenn ein Buch sich refinanziert. Das passiert nicht immer. Es gibt eben sozusagen auch so Mischkalkulationen wie bei anderen Verlagen. Die sehen bei mir nur anders aus. Es gibt keine Kalender. Aber es gibt zum Beispiel inzwischen auch Postkarten und E-Mail-Tassen von den präraphaelitischen Girls. Die verdienen Geld. Es gibt Abosysteme. Aber so kleine Verlagsbestseller gibt es schon. Also ich habe inzwischen 3 Titel, die sich wirklich gut verkauft haben. Und das ist schon dann auch für AutorInnen und mich auch mal ein echter Glücksmoment, wenn das passiert.
Präraphaelitische Girls ist einer ihrer Buchtitel. Haben wir auch vorgestellt hier bei Deutschlandfunk Kultur, kann ich mich gut dran erinnern. Wie ist das bei Ihnen, Frau Jürgs, mit den Erfolgen? 25 Jahre ist ja auch schon eine längere Zeit. Gab es da welche?
Natürlich, da gab es welche. Victoria Wolf zum Beispiel, das weiße Abendkleid von dieser Autorin ist jetzt gerade wieder ein Buch neu, erstmals von 1935, erstmals wieder erschienen, Gast in der Heimat, herausgegeben von Anke Heimberg. Das war ein großer Erfolg. Aber es gibt auch wirklich so Dauerbrenner wie Nelly Bly, die im Aviva Verlag entdeckt wurde, erstmals übersetzt, Undercover-Reporterin und Weltreisende, die mit 10 Tage im Irrenhaus und Around the World in 72 Days wirklich sehr, sehr erfolgreich ist. Oder eine andere Weltreisende, witzigerweise, Alma Karlin, die 8 Jahre lang vor über 100 Jahren die Welt bereist hat. Und von ihr ist Einsame Weltreise, das ist eine Wiederveröffentlichung von der 20er Jahre. Das ist jetzt mittlerweile bereits in der 3. Auflage erschienen und es geht immer weiter.
2 Verlagsjubiläen in diesem Jahr, das 25. beim Aviva Verlag und das 10. beim Frohmann Verlag. Frohmann Verlag, darüber habe ich mit den beiden Verlegerinnen gesprochen, mit Bettina Jürgs und Christiane Frohmann. Ich danke sehr fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur und viel Erfolg weiterhin mit Ihren Verlagen.
Ganz herzlichen Dank.
Nie wieder Krieg als Titel für einen Popsong. Das ist ja einerseits erstmal erstaunlich, so ein todernster, gewichtiger Titel für einen Popsong. Andererseits ist der Popmusik das Thema Krieg und Frieden gar nicht so fremd. Davon erzählt Florian Werner jetzt, wenn er Nie wieder Krieg genauer liest, einen neuen Song der Band Tokotronic.
Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Keine Verletzung mehr.
Sänger Dirk von Lozo verkündet es gleich dreimal und dann nochmal. Es ist also kein Zweifel möglich. Die aktuelle Single von Tokotronic und zugleich der Titelsong ihres neuen Albums heißt Nie wieder Krieg. Die Band hat ja schon immer einen Hang zum Sloganeering, zu Songtiteln, die auf Transparente oder T-Shirts gedruckt werden wollen. Aber selten trat er so unverhüllt zutage wie hier.
Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Das ist doch nicht so schwer.
Hinzu kommt natürlich, dass der Titel ein gut eingeführtes Zitat ist. Die Formulierung »Nie wieder Krieg« gemahnt an die infolge des Ersten Weltkriegs entstandene Pazifismuskampagne gleichen Namens. Spätestens seit den 1960er Jahren ist diese Forderung, sowie die Vorstellung, dass man gerade mit Musik dem Frieden zur Durchsetzung verhelfen könne, auch in der Popwelt fest verankert. Man denke an John Lennons erste Solo-Single aus dem Jahr 1969. Oder an den ersten und für fast drei Jahrzehnte auch letzten deutschen Erfolg beim Eurovision Song Contest, der damals freilich noch Grand Prix Eurovision hieß, den Beitrag der Sängerin Nicole von 1982.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen.
Oder schließlich an das Konzeptalbum Lament der einstürzenden Neubauten, auf dem Sänger Blixer Bargeld den Tierstimmenimitator gibt und damit die vergeblichen Warnungen vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu verlautlichen versucht.
Die Gans ist zum Schaf gekommen. Das dumme Schaf glaubt's nicht.
Nun reihen sich also auch Tokotronic in diesen pazifistischen Gänsemarsch ein. Sie wollen allerdings nicht nur ein bisschen Frieden oder dass man diesem eine Chance geben möge. Sie fordern das Ende aller kriegerischen Handlungen, überall, für immer. Damit stellen sie sich in eine Traditionslinie, die bis zu Immanuel Kant zurückreicht. Genauer gesagt, dessen Altersschrift zum ewigen Frieden.
Sie sieht vom Balkon herab an diesem Neujahrstag.
Der Frieden, schreibt Kant, sei leider kein Naturzustand, sondern müsse erst gestiftet werden. Der Mensch habe nämlich einen Hang zum Bösen, trage aber auch eine noch größere, zurzeit schlummernde moralische Anlage in sich, die dieses böse Prinzip letztendlich überwinden werde. Garant hierfür sei die große Künstlerin Natur. Sie verstehe es auf wundersame Weise, aus Zwistigkeiten Eintracht entstehen zu lassen.
Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Keine Verletzung mehr.
Vor diesem Hintergrund wird auch die finale, auf das Individuum zielende Wendung des Tokotronic-Songs verständlich. Was auf den ersten Blick wie ein naiv-idealistischer Neujahrswunsch klingt, ist auf den zweiten Blick völlig plausibel. Auch die Künstlerin Natur muss erst klein anfangen. Wer ein Ende aller Konflikte will, muss zunächst einmal Frieden mit sich selber schließen.
Nie wieder Krieg in dir, in uns, in mir.
Nie wieder Krieg, der Titelsong des neuen Albums von Tokotronic. Und über dieses Album reden wir heute Nachmittag hier auf Deutschlandfunk Kultur. Dann haben wir Dirk von Lozo zu Gast, den Sänger von Tokotronic, hier bei uns nach 15 Uhr. Am Anfang des Romans »Wir waren wie Brüder« von Daniel Schulz, da ist »Verkehrte Welt«, ein nachdenklicher junger Mann, eher so ein Hippie-Typ, der jagt einen jungen Neonazi und schlägt den dann in der S-Bahn zusammen. »Ich habe meinen ersten Nazi erwischt«, mit dem Satz beginnt der Roman. Der Autor des Buches ist Daniel Schulz, der ist im Hauptberuf Journalist bei der Tageszeitung Taz. Und ich habe ihn gefragt, wieso beginnt denn Ihr Roman mit dieser Szene, mit der Jagd auf einen Nazi in Potsdam?
Erstmal ist es, glaube ich, einfach interessant, es zieht einen rein, um es mal irgendwie ganz schlicht zu sagen. Und na klar, es ist auch eine Umkehrung des Romans, der dann folgt, natürlich auch. Es geht um einen Charakter, der den größten Teil seiner Zeit damit verbringt, Angst zu haben und mit dieser Angst versuchen umzugehen, sich auch Freunde aus Angst zu suchen. Also sozusagen dieser Antrieb ist schon sehr stark oder wird sehr stark verhandelt im ganzen Buch. Und die erste Szene dreht es um. Ich habe natürlich gehofft beim Schreiben, dass man sich fragt, wie kommt es dazu? Also sozusagen, wie wird dieses Spannungsverhältnis aufgelöst? Und ja, ich erhoffe mir davon natürlich, dass die Leute dann zu Ende lesen.
Ihre Hauptfigur, die wird in den 90er Jahren groß in Ostdeutschland. Also es beginnt, da ist er 10 und dann geht es durch seine Jugend hindurch bis ins junge Erwachsenenalter. 90er Jahre in Ostdeutschland, das ist die Zeit, die heute auch oft Baseballschlägerjahre genannt wird, um klarzumachen, wie viel Gewalt es da gab, gerade unter Jugendlichen. Jetzt zeigt diese erste Szene des Romans ja, wie diese Gewalt nachwirkt, auch bei einem jungen Mann, der selbst kein rechter Schläger war, oder?
Ich würde schon sagen, dass Gewalt auch was mit, also rechtsextreme Gewalt, also Gewalt ohnehin, aber auch rechtsextreme Gewalt, was mit den Leuten macht, die nicht Teil der Schlägergruppe sind oder Teil der Schlägerbande oder wie auch immer. Also ich finde so Dinge wie Stärke und so eine Form von Wehrhaftigkeit, die kriegen dann in so Jungskontexten zumindest eine andere Bedeutung. Viel definiert sich darüber, so habe ich es zumindest erlebt. Und ich habe auch so bei Jungs erlebt, also auch bei Linken zum Beispiel, dass sie sich dazu irgendwie verhalten. Also entweder, indem sie selbst wehrhaft werden und sich trainieren, damit sie mithalten können, quasi mit, also mit sie gegenhalten können vielleicht, auch damit sie auch ihre Räume schützen können. Und bei anderen wiederum war es vielleicht, dass diese Aggression nicht, also sowohl in den Körper geht, also dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise anfängt zu bewegen, dass man so bestimmte bestimmte Plätze meidet zum Beispiel, aber auch und so. Aber natürlich auch, was mit der Psyche macht. Und es gibt schon Beispiele, und das verbindet mich vielleicht mit dem Erzähler auch durchaus, dass man dann so merkt, ah ja, da gibt es in mir jetzt selbst so eine Aggressivität, die vielleicht auch daher kommt, dass man so wenig den Mund aufmacht, dass das sich so in einem vielleicht auch anstaut.
Dass man auch mitmacht zum Teil, irgendwann. Ne?
Hm? Dass auch man mitmacht, auch. Genau. Also. Dieses Buch versucht ja Dinge auch sprachlich zu fassen, die im realen Leben damals sprachlich auch teilweise nicht gefasst wurden. Also ich weiß nicht, ob so ein Wort wie Rassismus oder so da wirklich immer existiert hat. Ich glaube nicht. Oder ob ich wirklich hätte immer sagen können als reale Person, das und das finde ich falsch aus dem und dem Grund. Ja, also ich meine, klar, das ist ein Buch, das muss irgendwie Dinge sprachlich fassen, die vielleicht zur damaligen Zeit nicht so richtig zum Ausdruck zu bringen waren für einen Jungen aus dem Dorf mit den Möglichkeiten, sich auszudrücken. Ja? Und diese,
ich würde auch gerne, ja? Weil Sie gerade auch von Ihren Erlebnissen, Ihren eigenen gesprochen haben, ich würde auch gerne verstehen, wie das eigentlich ist jetzt mit Ihren Erfahrungen und mit dem, was Sie in dieses Buch gepackt haben. Sie kommen eben selbst aus einem Dorf in Brandenburg, sind auch genau in dieser Zeit groß geworden, dort in Ostdeutschland. Und der Roman geht ja auch zurück auf einen anderen Text von Ihnen, auf ein Essay, den Sie in der Taz geschrieben haben, veröffentlicht haben. Der hatte den gleichen Titel, Wir waren wie Brüder, wie dieser Roman. Jetzt auf diesem Weg vom Essay zum Roman, was haben Sie da jetzt verändert, auch im Blick auf Ihre eigenen Erfahrungen?
Ich würde schon sagen, wenn man meine Erfahrungen lesen will, dann liest man diesen Essay. Da ist das, was ich journalistisch so für mich belegbar wiedergeben lässt. Roman wollte ich machen, weil ich finde, im Erzählen und im Beschreiben von Gefühlszuständen, in Ambivalenzen, in so Grautönen auch dazwischen und vor allen Dingen im Erzählen zwischen Figuren im Zwischenmenschlichen, kommen nochmal ganz andere Ebenen der damaligen Zeit heraus. Also es gibt, der Erzähler bin nicht ich, die Figuren, die es da drin gibt, sind zu großen Teilen fiktiv oder kollagiert, teilweise einfach auch ganz erfunden. Aber ich würde schon sagen, dass da eine literarische Wahrhaftigkeit drinsteckt im Erleben von Gewalt, im Umgang damit, auch in der Frage, wie opportunistisch bin ich, welche Vorteile erhoffe ich mir, wenn ich die Klappe halte und welche Folgen hat es aber vielleicht auch psychisch, wenn ich das so mache.
Man redet ja jetzt oft von den Menschen, die in den 90er Jahren im Osten Kinder waren, dass die eigentlich mit abwesenden Eltern groß geworden sind, weil die Eltern so zu kämpfen hatten mit neuen Jobs, mit Umorientierung, mit dem Wegbrechen der alten Jobs und der alten Welt überhaupt. Ist das bei Ihrem Erzähler auch so, dass er eigentlich ja ohne Eltern durch diese Zeit muss?
Also ohne Eltern würde ich sagen nicht. Ich würde auch sagen, das Verhältnis von Eltern zu Kindern war damals ohnehin ein anderes, als es heute ja öfter auch in der Literatur beschrieben wird, so ein Projekt Kinder, wo die Eltern so beste Freunde sind oder so. Ich würde sagen, dieses Verhältnis, so habe ich es jedenfalls erlebt, gab es mehrheitlich nicht. Es gab schon eine strenge getrennte Elternwelt und eine Kinderwelt. Ja, so. Es ist natürlich so, dass sehr viele Eltern sehr beschäftigt waren mit dem Überleben. Dadurch war diese Trennung wahrscheinlich noch stärker, als sie ohnehin schon war. Und es ist auch bei vielen so gewesen, wenn der Vater dann noch auf Montage oder Fernfahrer in Westdeutschland war und oft über Wochen weg war, oder wenn die Mutter gependelt ist über mehrere Tage und nur am Wochenende zu Hause war oder so, das sozusagen hat natürlich solche Effekte nochmal stark verstärkt.
Klar. Sie haben ja vorhin von den Ambivalenzen in dieser Figur gesprochen. Und die größte ist ja vielleicht, dass Ihr Erzähler kein Rechter wird in dem Sinne, auch viele Ansichten von den neuen Nazis für blödsinnig hält, für gefährlich hält. Aber trotzdem ist er mit ihnen unterwegs, geht mit ihnen baden, feiert mit denen. Ja, warum gibt er sich mit denen ab?
Ja, er trifft die Entscheidung, ne? Also er könnte sich auch anders entscheiden. Also er könnte, sagen wir so, für ihn ist das Umfeld schwierig. Es gibt nicht so viel anderes, außer die, so nimmt er das zumindest wahr. Ja. Aber er könnte natürlich auch mit den langhaarigen, so ein bisschen arroganten Jungs vom freien Gymnasium rumhängen. Er könnte sich vielleicht auch mehr darum bemühen, mit Mariam mehr rumzuhängen, also so einer seiner Freundin. Und er könnte auch, wäre auch eine Möglichkeit, mehr Computer spielen und vielleicht auch gar nicht mehr rausgehen zum Beispiel. Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, die er hätte. Und er schließt sich aber denen an, weil er, würde ich sagen, einen Rudel sucht, ja. Also eine bestimmte Form der Freundschaft, die nicht sehr romantisch ist, sondern die eigentlich ist, so, ich will mit anderen Leuten zusammenhängen, auch Spaß haben, auch rausgehen auf Partys und ich will dabei keine Angst haben. Mhm. Ja, also Stärke, würde ich sagen. Er sucht so einen Rudel, er sucht Stärke.
Und in dem Rudel, Ihr Roman heißt jetzt, wir waren wie Brüder, was ja für Ihren Erzähler und die Jungs um ihn rum ja jetzt gerade nicht stimmt. Also er zieht zwar mit ihnen rum, aber trotzdem steht er immer am Rand, muss immer aufpassen, was er sagt, weil seine Ansichten doch ganz andere sind als ihre. Also eine wirkliche Bruderschaft ist das ja nicht.
Tja, ist so die Frage. Also ich muss sagen, sogenannte Bruderschaften erlebe ich schon öfter so. Also sowohl, wenn man mit, sagen wir mal, Burschenschaftlern zu tun hat, aber auch, wenn sich so Leute als Bros bezeichnen heutzutage, würde man schon sagen, also es gibt schon oft denjenigen, der sich irgendwie da so reinpasst, weil er sich irgendwas erhofft von dieser Gemeinschaft, irgendeinen Vorteil, wo man aber irgendwie merkt, so ganz passt er da nicht rein. So bei richtigen Geschwistern kann es das durchaus auch geben. Es ist keine sehr, wie soll ich sagen, keine sehr romantische Form der Brüderschaft. Mhm. Ja, keine Ideale vielleicht auch in irgendeiner Welt, aber es ist schon eine, finde ich, die oft vorkommt.
Jetzt sagt Ihr Erzähler mal interessanterweise bei einer Auseinandersetzung mit einem der Rechten, ja, die Skins und die Faschos, die können nicht mehr als feige sein und die Falschen verdreschen. Und dann kommt die Rückfrage, ja, wer wären denn jetzt die Richtigen zum Verdreschen? Und da sagt er, reiche Wessis oder welche von der Treuhand. Was ja für jemanden, weil man ist jetzt mitten in den 90er Jahren, man ist bei so einem Jugendlichen ja schon, ja, ein interessanter Satz ist. Was bringt ihn dazu, lieber reiche Wessis verdreschen?
Dieses Reden in den 90ern war ja oft schon so, dass man den Westen für alle möglichen Dinge verantwortlich gemacht hat, zu Recht und zu Unrecht, also beides. Aber dass sich die Aggression dann nicht gegen die Eliten oder gegen zum Beispiel die Leute, die Bischofferode zugemacht haben oder so, also dass sich das nicht dahin richtet.
Das müssen wir kurz erklären, das war ein Kalibergwerk im Osten, genau. was sehr umstritten war, die Schließung, weil der wahrscheinlich begründete Verdacht im Raum stand, dass das zugunsten von Unternehmen im Westen zugemacht wurde, also Konkurrenz abschaffen.
Genau, genau. Und solche Fälle gab es ja mehrere. Ich will jetzt hier nicht dem das Wort reden, dass die DDR-Wirtschaft wäre irgendwie konkurrenzfähig gewesen in ihrer Gesamtheit, mit Sicherheit nicht. Aber es gab so mehrere Fälle, bei denen man schon durchaus Zweifel haben konnte, wie gerechtfertigt das jetzt ist. Das findet er halt so, Also wenn man schon irgendjemand verantwortlich macht, und Wut versteht er schon irgendwie auch, er ist ja selber wütend. Ja? Aber sozusagen, warum richtet es sich dann gegen Leute, die dafür überhaupt nichts können, aus seiner Sicht?
Wie ist das jetzt eigentlich für Sie, Herr Schulz, mit so einem Roman jetzt auch so intensiv zurückzuschauen, ja eben auch auf die eigene Jugend? Sie haben ja vorhin gesagt, dass da auch viel von Ihrem eigenen Erleben mit eingeflossen ist in dieses Buch. Ist das dann ein Blick auf die eigene Jugend wie auf eine katastrophale, verlorene Zeit?
Nee, katastrophal und verloren nicht. Ich glaube nur, es ist wichtig, sich mit ihr zu beschäftigen. Also die 90er sind ohnehin ein Thema, auch aus ganz anderen Richtungen. Also wenn wir zum Beispiel mal gucken, Engar Miyagubi Farah, Ministerium der Träume, ist so ein Roman, beschäftigt sich mit den 90ern im Westdeutschland, in Norddeutschland da. Fatma Aydemir, Jins, ist ein Roman, der im März rauskommt. Da geht es auch um die 90er, und zwar mit türkischen und kurdischen Perspektiven. Also ich glaube, es gibt einfach erstens so eine Gewalt, die in dieser Zeit präsent war. Die macht nicht alles verloren.
Und eben nicht nur im Osten, wie Ihre Beispiele gerade zeigen.
Genau. Also ne, auch durchaus in Westdeutschland. Und es ist einfach eine Zeit, die erzählt werden will. Und ich glaube sozusagen einfach eine Zeit, in der sich so Fragen auftun. Wie eben, wie viel bin ich bereit von mir selbst aufzugeben, um irgendwo mitzumachen? Wann mache ich den Mund auf? Und auch so Fragen wie, also wenn so viele Leute, so junge Leute in diesem Zeitraum gesagt haben, hey, es gibt diese rechte Gewalt, guck da mal hin, und dann sagen halt vielleicht so die ältere Generation, nee, das gibt's nicht, dann hat es auch so einen gewissen, so einen Gaslighting-Effekt, also so einen Täuschungseffekt, ja, dass sich dann so Leute wie auch ich dann zum Beispiel gefragt haben, hä, spinne ich dann? Also wenn sozusagen die das nicht sehen, aber ich sehe es, wer ist dann von uns beiden derjenige, der spinnt oder das nicht sieht? Und ehrlich gesagt, so im Nachhinein fand ich diese Form der psychischen Gewalt in gewisser Hinsicht fast anstrengender als die Schläge, die ich da teilweise bezogen habe, weil es einfach sehr lange gebraucht hat, überhaupt über diese Zeit reden zu können. Also ich brauchte so Bücher wie von Manja Prekels, die ja, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, von Christian Bangel oder Florida, die ja auch über diese Zeit schon geschrieben haben und die andere Erfahrungen, aber teilweise ähnliche, beschreiben. Es ist keine verlorene Zeit, es ist aber nur eine Zeit, über die wir, glaube ich, uns verständigen sollten, weil sie auch ins Heute reicht in verschiedener Art und Weise.
Das sagt Daniel Schulz. Er hat den Roman Wir waren wie Brüder geschrieben. Der ist im Hansa Berlin Verlag erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Schulz.
Vielen, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ich glaube deswegen nicht an KI, weil ich auch nicht an natürliche Intelligenz glaube,
sagt Raffaela Edelbauer. In ihrer Dystopie Dave geht es um die Frage, was es braucht, um eine Maschine mit menschlichem Bewusstsein auszustatten und wer davon am Ende profitiert. Es ist ein Roman über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der künstlichen Intelligenz.
Im Endeffekt ist das Ganze ein Thema, das schon seit jeglicher technischen Revolution virulent ist, nicht? Also man hat ja auch geglaubt, die Dampfmaschine hat sie auch eine große Veränderung des Lebens gebracht. Aber was ein Mensch ist, hat sich nicht maßgeblich dadurch geändert. Und ich glaube, das wird auch KI jetzt nicht in dem Maße schaffen, wie man sich es vielleicht jetzt erhofft.
Raffaela Edelbauer liest heute im Literaturhaus Rostock. Aufgrund der pandemischen Lage wird die Veranstaltung online stattfinden. Der kostenlose Stream ist dann 2 Wochen lang abrufbar. Was heißt Denken? Denken nur Menschen oder auch Tiere und Maschinen? Was unterscheidet Gutes von schlechtem Denken, Queres von Gradem? Darüber denken die Philosophen Wolfram Eilenberger und Sebastian Rödel nach. Morgen Abend im Philosophischen Café des Literaturhaus Hamburg.
Wenn ich denke, dass die Dinge so und so liegen, dann verstehe ich, und zwar indem ich das denke, dass ich das denke. Dies, dass ich verstehe, dass ich denke, was ich denke, ist nichts, was zu diesem Denken äußerlich hinzutritt, sondern etwas, was eben wesentlich oder innerlich ist.
Das Philosophische Café mit Wolfram Eilenberger und Sebastian Rödel. Morgen um 19 Uhr im Literaturhaus Hamburg. Der Livestream ist zu finden unter literaturhaus-hamburg.de. Stephen King ist der Meister des Thrillers.
I have done my best to scare the shit out of you guys. a tough job, but somebody's got to do it, you know what I'm saying?
Seit einem halben Jahrhundert gilt er als Kultfigur, wurden seine Horrorromane mehr als 400 Millionen Mal verkauft.
That's what it's all about. You're supposed to scare people.
Wieso lieben es seine LeserInnen, wenn ihnen das Grauen im Nacken sitzt? Und was für Albträume suchen den Meister der Suspense selbst heim? Diesen Fragen geht eine Dokumentation nach, die in der Arte Mediathek zu sehen ist.
People ask, what scares me? Everything scares me.
Stephen King, das notwendige Böse. Die Dokumentation ist in der Arte Mediathek zu sehen.
Das waren Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Kinder sollten sich auch für Geld interessieren. So scheint das der Gerstenberg Verlag zu sehen. Denn der hat ein großformatiges Kindersachbuch herausgebracht mit dem Titel Alles Geld der Welt, vom Muschelgeld zur Kryptowährung. Großer Bogen also in dem Buch von der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Unsere Kritikerin Susanne Billig hat sich dieses Buch angesehen. Guten Tag.
Guten Tag.
Kinder sind ja durchaus an Geld interessiert, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, Taschengeld vor allem. Aber so die großen Zusammenhänge bei Geldfragen und die Geschichte des Geldes, da weiß ich ja jetzt nicht, ob das Kinder interessiert. Wie versucht der Autor, die Kinder denn dahin zu kriegen?
Also erstmal durch die schiere Freude an wildester Papierbedeckung mit Zeichnungen über Zeichnungen. Also das Buch hat 88 Seiten, großes Format, und die sind über und über mit gekritzelten kleinen Szenen und Ereignissen und Figuren bedeckt. Die haben dann so eine wunderbar ausdrucksstarke Mimik. Das sind alles so Charakterfiguren, Könige und Händler, Soldaten, Piraten, Bäuerinnen, auch mal Geister und böse Omen. Dazu kommen dann aber auch ganz viele Infografiken, Landkarten, Zeitpfeile und so, sehr viele Textkästen mit Erläuterungen. Und es ist dann eben mit diesen Mitteln ein Gang quer durch die Geschichte des Geldes, angefangen mit dem Tauschhandel und dann eben erste Form echten Geldes, Muschelschalen, Schneckengehäuse, Vogelfedern auf den ozeanischen Inseln. Später geht es dann auch um Steuern, na klar, Währung, Börsenkurse. Also es gibt für Kinder schon viel Lustiges, aber auch unendlich viel Informatives.
Und das in diesen Wimmelbildern dargestellt, da muss man, wie blickt man da denn eigentlich durch?
Ja, Wimmelbild, es hat so erst nur diese Anmutung. Es sind nicht wirklich Wimmelbilder, sondern es sind einzelne kleine Zeichnungen, manchmal auch kleine Szenen, und die guckt man sich Szene für Szene in Leserichtung an, und in jeder kleinen Szene wird ein Aspekt und noch ein Aspekt und noch ein Aspekt der Geldgeschichte erläutert.
Und das ist doch aber schließlich ein anspruchsvolles Thema. Für Kinder in welchem Alter soll das denn, für welche Kinder soll das gut sein, und funktioniert das jetzt tatsächlich?
Also der Verlag empfiehlt das Buch für Kinder ab 10 Jahren, und der legt es schon, das deute ich ja hier auch schon an, der legt es sehr ehrgeizig an, der Autor. Zum Beispiel, wenn er sich in die verschiedensten Kulturen zum Beispiel vertieft. Ja, die Kupferzeit, die Eisenzeit, das findet bei ihm nicht nur in Europa statt, sondern auch auf anderen Kontinenten. Und das nicht nur mit ein paar Randerwähnungen, sondern eine ganze Doppelseite zum Beispiel lernen wir traditionelle afrikanische Währungen kennen. Eine große Karte in der Mitte, darauf die verschiedensten Kulturkreise, und dann können wir genau sehen in den Zeichnungen und im Text, wo gab es mal kleine Eisenspiralen als Geld oder Fußringe oder Geld in Form von Salzbarren, Bananenbüschel fand ich toll, Bananenbüschel als ja. Papiergeld, und er legt es eben sehr umfassend an, im Einzelnen schon kurz und knapp, aber insgesamt sehr umfassend. Und das ist bestimmt kein Buch, denke ich mir, das Kinder oder Jugendliche in einem Rutsch durchlesen. Die wachsen so rein in dieses Buch.
Und offenbar, also es scheint ja wahnsinnig viele interessante Geschichten vom Geld zu erzählen. Bananengeld zum Beispiel. Auf der anderen Seite, über diesen, sagen wir mal, positivistischen Blick hinaus, Geld ist ja eben mächtig und auch ein mächtiges Problem, vor allem bei so ungleicher Verteilung, wie wir sie haben. Gibt es in dem Buch auch irgendwie Kritik am Geldwesen?
Es zieht sich schon durch so ein gewisser ironischer Abstand zu diesem weltgeschichtlichen Tanz um Geld und Reichtum. Und er wird auch nicht müde, immer wieder von Alternativen zu erzählen. Es hat ja auch viele Ausbrüche aus dem Geldsystem gegeben, sind leider oft nicht gut geendet. Die Zweite Spanische Republik, da war in weiten Landesteilen das Geld abgeschafft. ist im Bürgerkrieg untergegangen. Der kambodschanische Agrarkommunismus, da war auch das Geld abgeschafft, ist in einem schrecklichen Blutbad untergegangen. Was mir aufgefallen ist, ist so eine winzige Widmung auf der allerersten Seite des Buches. Da schreibt er für die 99%, ohne das genauer zu erklären. Und ich nehme an, er meint damit die 99%-Initiative, die die Superreichen mit so einer Massivsteuer in die Umverteilung zwingen möchte. Also das ist sicherlich auch eine Positionierung. Leider erklärt er sie an der Stelle nicht genauer. Mhm.
Und das Buch ist ja schon mit dem Untertitel bei einem ganz heutigen Thema, bei Kryptowährung. Sie haben ja schon geschildert, wie stark das Buch auch durch die Geschichte wandert. Schaut das Buch denn da auch stark in die Gegenwart und vielleicht auch in die Zukunft des Geldes?
Ja, es gibt einen großen Abschnitt, einen von dreien, der heißt Geld nach dem Geld. Da geht es dann eben auch um Bitcoin und Kryptowährungen, die im Internet durch mir persönlich unbegreifliche Rechenoperationen erzeugt werden. Er schaut aber auch in die ferne Zukunft, weil er kein Prophet ist, tut er das dann, fand ich eine nette Idee, mit Hilfe des Science Fictions, zum Beispiel Star Trek. In diesem Sci-Fi-Universum ist das Geld tatsächlich erfolgreich abgeschafft. Auch Märkte, auf denen Handel getrieben werden, gibt es nicht mehr. Aber der Autor kann das wohl selbst nicht ganz glauben und platziert sozusagen als letztes so ein bisschen pessimistisches Statement dieses Buches da so einen bösen Geist in die allerletzte Zeichnung. Und dieser Geist flüstert dann mit seinem fiesen Gesicht, papalapap, nur die Knete zählt. So hört es dann auf.
Der Autor, ich glaube, wir haben den Namen noch gar nicht erwähnt. Vitali Konstantinov heißt er, der dieses Geldbuch geschaffen hat mit dem Titel Alles Geld der Welt, vom Muschelgeld zur Kryptowährung. Im Gerstenberg Verlag ist das erschienen mit 88 Seiten, 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Susanne Billig.